Na also, dann euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen aus dem Römerbrief im 2. Kapitel, Römer 2, die Verse 12 bis 16. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein Evangelium, deine frohe Botschaft, du bist für Sünder gestorben. Halleluja, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt, dass wir dich recht verstehen. Segne du uns, Herr. Amen. Einige der spannendsten Verse im Römerbrief und einige der Verse, bei denen ich im Unterricht immer nicht genau weiß, was ich machen soll. Ich unterrichte auch Römerbrief mit Leidenschaft, ein wunderbarer Brief. Und zu diesen wenigen Versen gibt es tatsächlich eine ganze Bibliothek von Literatur, was wir Theologen uns doch alles einfallen lassen. Wenn ich euch das alles, diese vielen, vielen guten Gedanken heute Morgen sagen wollte, dann wird es nicht bei heute Morgen bleiben. Es gibt keine Verse im Neuen Testament, wo so viel Gedanken darüber gemacht worden sind und so viele Bücher darüber geschrieben worden sind. Machen wir es einfach. Schauen wir uns einfach den Text an. Und wir beginnen mal von hinten, beim letzten Vers, Vers 16. Da heißt es, da geht es um einen Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Evangelium des Paulus, frohe Botschaft, beinhaltet auch, es gibt einen Tag des Gerichts. Das ist eine Tatsache. Das ist nichts, was wir Menschen mögen, also ich mag es nicht. Wer mag schon vor Gott alles ans Licht bringen, was verborgen ist, es sei gut oder böse, schreibt Salomo im Buch Prediger. Oder Paulus, denn wir müssen alle offenbar werden von dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wieder diese Formulierung. Wenn ich hier aufhöre und uns nach Hause schicke, sieht zappenduster aus, oder? Das ist nicht das, was ein Mensch hören will, aber das ist Faktum. Ohne das wird die Rettung, die durch Jesus geschieht, gar nicht so wirklich groß. Wenn du erkannt hast, dass mal alles ans Tageslicht kommen wird, was ich gerne verstecke, was verborgen ist, was für ein furchtbarer Tag, aber dafür ist Jesus gestorben. Das gehört zum Evangelium unbedingt dazu. Sonst ist das gar nicht so groß, was Gott tut, was Gott getan hat, dort am Kreuz. Ein zweiter Punkt, der Maßstab Gottes. Nach was richtet Gott? Vers 12. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, also die kein Gesetz hatten, kein Gesetz des Mose, die werden auch ohne dieses Gesetz des Mose verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch eben dieses Gesetz verurteilt werden. Jeder wird nach dem Maßstab gerichtet, der ihm zugänglich war, der für ihn galt. Das ist wichtig, oder? Ich möchte ja nicht für etwas gerichtet werden, was ich gar nicht kannte. Dann wäre Gott ungerecht. Aber wenn Gott uns einen Maßstab gibt und nach diesem Maßstab richtet, dann ist er gerecht. Heiden, das heißt Nichtjuden, werden nicht nach dem geschriebenen Gesetz des Mose gerichtet, denn das war ihnen nicht gegeben. Juden dagegen, die werden nach dem Gesetz des Mose gerichtet, denn das hat Gott ihnen gegeben als Maßstab. Ist Gott gerecht? Natürlich. Jeder wird nach dem gerichtet, was ihm gegeben und von Gott bekannt war. Stell dir vor, du würdest nach etwas gerichtet, was dir gar nicht bekannt war. Da schiebt man so eine Regel hinterher, die kanntest du nicht. Und dann sagt Gott, ja, aber das hättest du auch noch halten sollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der hier steht. Jeder wird nach dem gerichtet, was ihm gegeben war. Für das ist er verantwortlich. Jesus drückt das mal sehr, sehr deutlich aus in Lukas 12, Vers 47 und 48. Da heißt es, der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich muss euch gestehen, meine Lieben, das ist nicht mein Lieblingswort von Jesus. Uns ist viel anvertraut von Jesus. Entsprechend sind wir für viel verantwortlich. Das ist der Maßstab Gottes. Darum wird es in der nächsten Predigt in einer Woche noch weitergehen, denn so fährt unser Text fort. Nach welchem Maßstab werden also Menschen gerichtet, die das Gesetz Gottes nicht kennen? Nicht kennen. Zum einen nach dem, was ihnen ins Herz geschrieben ist. Da kommen wir später dazu. So geht unser Text weiter. Das, was in dem Herzen drin ist. Und zum anderen, das, was sie von Gott von Natur aus kennen. Von Natur aus. Ich will nochmal einen Rückgriff machen auf Römer 1. Das haben wir schon miteinander gemacht. Da heißt es, Römer 1, ab Vers 19, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Ewige Kraft Gottes, Gottheit, er ist Gott, das kannst du an der Schöpfung erkennen. Und zu was führt das? Da heißt es, Gott preisen, ihm danken. Machen das die Menschen? Hier ist ein ganz, ganz hartes Wort in Römer 1. Da heißt es, sie sind ohne Entschuldigung. Sie sind ohne Entschuldigung. Wenn Menschen, die das Gesetz nicht haben, alle Menschen, für alle Menschen gilt das, wenn sie Gott an sich, an der Schöpfung erkennen können, wie groß und wunderbar er ist, und ihn dann nicht preisen, ihm nicht danken, dann sind Menschen ohne Entschuldigung. Das ist der Maßstab. Menschen, alle Menschen haben etwas in ihrem Herzen. Etwas in ihrem Herzen. Da ist die Rede im Prediger, ihnen ist Ewigkeit ins Herz gelegt. Ewigkeit. Menschen, alle Menschen haben ein Gespür für Gott. Sie haben etwas in ihrem Herzen, das sie zu Gott hinzieht. Dass sie zu Gott hinzieht. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten. Wie redet denn Paulus dann entsprechend mit Heiden, wenn sie sowas im Herzen haben? Wir haben eben in der Textlesung aus der Rede des Paulus in Athen gehört, wie er mit Leuten redet, die das Gesetz nicht haben, aber die anhand des Maßstabs, den Gott ihnen gegeben hat, einmal sich vor Gott verantworten müssen. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Kennst du das auch hier in Bonn? Menschen sind durchaus religiös. Warum sind Menschen religiös? Weil sie etwas zu Gott hinzieht. Zum wahren Gott hinzieht. Das ist gut, wenn sich Menschen nach Göttern ausstrecken. Gut. Und das kann man ihnen auch sagen, so wie es Paulus hier tut. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Dabei bleibe ich natürlich nicht stehen. Aber es ist gut, denn Gott hat Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Apostelgeschichte 17, 23, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Merkt ihr diese Sehnsucht nach dem Schöpfer, nach dem Herrn von Himmel und Erde? Dafür machen sie ein Altar für einen unbekannten Gott. Das ist doch gut. Sie drücken ihre Sehnsucht aus. Und daran kann man doch anknüpfen. Genau das tut Paulus hier. Er sagt dann, wer der wahre Gott von Himmel und Erde ist. Und noch ein Anknüpfungspunkt. Nicht alles, was fernstehende Menschen tun, ist schlecht. Wir werden zu diesem Punkt ja gleich kommen, dass hier Paulus schreibt, ihn den Heiden ist das Tun des Gesetzes ins Herz gelegt. Hochinteressante Verse. Nicht alles, was Heiden tun, ist schlecht, ganz im Gegenteil. Das möchte ich anerkennen, was Menschen Gutes tun. Unbedingt anerkennen, auch im persönlichen Gespräch. Aber ich möchte Sie dahin führen, zu dem, der dieses, was ins Herz gelegt ist, vollkommen machen kann. Ihnen fehlt etwas. Und das ist Jesus. Jesus, der das heiligt und das zur Vollkommenheit führt, was uns ins Herz gelegt ist. Ich würde am liebsten jetzt über diesen Text weiterreden, denn Apostelgeschichte 17, der Umgang mit Heiden, ist so ein wunderbarer Text. Ich komme zurück zu unserem Vers. Och, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass der weitergeblättert hat, ohne mich zu fragen. Ich möchte aber in diese Richtung. Nein. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, ich habe bereits gesagt, Gesetz des Mose, alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben. Wir kommen zu einem ganz, ganz wichtigen Stichwort im Römerbrief, ein entscheidendes Stichwort, Gesetz. Gesetz. An was denkt ihr, wenn es um Gesetz geht? Was kommt euch ganz spontan? Durch 10 Gebote? Zeremonialgesetz. Ich wiederhole es einfach, damit es auch auf der Aufnahme ist? Speisegesetz.
Einfach befolgen.
Befolgen. Einfach das tun, was da steht. Mhm. Hat jemand auch negative?
Straßenverkehrsordnung. Ohne Regeln geht es nicht.
Ohne Regeln geht es nicht. Das meinst du aber positiv, nicht negativ.
Steuergesetze.
Steuergesetze, ja.
Gesetzlichkeit.
Manchmal verbindet man nicht nur Positives, wenn hier der Ausdruck Gesetz fällt. Deshalb möchte ich starten. Ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie ist ein interessanter Tag jetzt wieder. Ordnung. Das habe ich akustisch. Nürnberger Gesetze. Lasst uns zurückkommen zum Gesetz Gottes. Was ist Gesetz Gottes? Ein erster Punkt, das Gesetz des Mose, und das geht's hier ja, ist Wort Gottes. In diesem ganzen dicken Buch, Altes Testament, Gesetz des Mose, das ist Wort Gottes. In diesen ganzen Geboten spricht Gott. Spricht Gott. Das ist das, was ich ganz oben hinsetzen will, wenn es um Gesetz geht. Vielleicht vergessen wir das manchmal. Paulus schreibt, Römer 7, Vers 12, für mich der Schlüsselvers, wenn ich den Römerbrief verstehen will, was Paulus mit Gesetz meint, im Römerbrief, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Sag mir bitte niemand, Paulus sei gegen das Gesetz. Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Wer ist heilig, gerecht und gut? Gott. Das Gesetz Gottes hat die gleichen Eigenschaften wie Gott selbst. Das Gesetz Gottes ist so, wie Gott ist. Und das Gesetz zeigt uns, wie Gott ist. Gesetz Gottes, das sind gute Lebensregeln, damit Leben gelingt. Einer meiner Lieblingsverse ist 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Erinnert ihr euch, da haben wir vor einer Woche drüber geredet, nämlich von neuem geboren sein und werden auch nächstes Mal im nächsten Text wieder haben, Herz beschneiden. Und der Herr, dein Gott, wird das Herz beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Damit du Leben wirklich in Fülle hast, damit Leben gelingt, damit nicht Anarchie herrscht, wo man sich gegenseitig fertig macht und kaputt macht, sondern dass ein gottgewolltes Leben möglich ist. Dazu braucht es, wie ihr gesagt habt, Ordnungen, Regeln. Sonst machen wir uns gegenseitig kaputt in dem, was in uns drin ist und dann rauskommt. Also Gesetz ist etwas sehr, sehr Positives. Ein letzter Punkt. Gottes Gesetz ist eine Hilfe, damit der Mensch überhaupt in Gottes Gegenwart leben kann und erscheinen kann. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hier angekommen seid. In welchem geistlichen Zustand. Mir ist heute Morgen sehr, sehr bewusst geworden, ich möchte jetzt vor den heiligen Gott treten. Bin ich eigentlich passend? Ich bin überhaupt nicht passend von mir aus. Nur wenn mich Jesus dazu passend macht, und wie das auszusehen hat, das sagt uns das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes im Alten Testament ist dazu da, dass ich überhaupt zu Gott passe. Passend gemacht werde. Gottes Gesetz. Ein dritter Punkt. Täter und nicht Hörer des Gesetzes. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht. Auch das fiel eben. Das Tun, was das Gesetz sagt. Das ist mir aufgefallen, dass der Paulus doch sehr ähnlich klingt wie Jakobus. Wir sind ja im Lutherjahr und manche von euch kennen diesen Konflikt, den der Martin Luther mit Jakobus hatte. Den hat er nicht so gemocht. Aber der Paulus ist hier sehr, sehr ähnlich wie Jakobus. Da heißt es in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ja, das ist genau Römer Kapitel 2, auch wie der Text weitergeht. Gibt für mich keinen Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus. Aber da klingt Paulus nicht nur sehr ähnlich wie Jakobus, da klingt er vor allem sehr ähnlich wie Jesus. Da heißt es in Matthäus 7, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ich weiß, die Verse, die ich heute sage, sind keine leichte Kost. Aber das ist Zentrum des Evangeliums, wo ich gerade bin. Täter und nicht Hörer des Gesetzes. Genau dazu will und kann uns Jesus machen. Das ist das Wunderbare. Dazu nächstes Mal mehr. Vierter Punkt, Gottes Gesetz tun von Natur aus. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen und auch entschuldigen. Also da geht es um Heiden, die das Gesetz nicht haben. Das ist ja den Juden gegeben und nicht den Heiden. Aber auch ohne Gesetz tun sie von Natur aus, was das Gesetz fordert. Erstmal, was hier nicht beschrieben ist, ist ein Weg, wie man zum Heil kommt, wie man in den Himmel kommt. Hier steht nicht, so wird der Text manchmal in meinen Augen missverstanden, Heiden tun das Gesetz von Natur aus, also kommen sie in den Himmel. Das klappt nicht. Da wird Paulus in Kapitel 3 ganz ausführlich drauf eingehen. Klappt nicht. Das meint der Text nicht. Hier geht es darum, nach welchem Maßstab werden eigentlich Heiden gerichtet? Wenn ihnen wirklich was ins Herz geschrieben ist, Gutes zu tun, dann sind sie natürlich dafür verantwortlich. Klar. Was uns von Gott gegeben ist, was uns von Gott bekannt ist, dafür sind wir verantwortlich. Von Natur tun, was das Gesetz fordert. Heiden haben zwar nicht das Gesetz Gottes, aber in vielen, vielen Kulturen, nicht jüdischen Kulturen, nicht christlichen Kulturen, die mit Wort Gottes nichts zu tun haben, keine Berührung haben, gibt es doch so zumindest eine Wertschätzung dessen, was Gott uns in der Bibel offenbart hat, was das Gesetz ausmacht. So eine gewisse Wertschätzung, dass man bestimmte Dinge tut. Ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, es geht nicht darum, dass sie nur etwas hineingeschrieben haben ins Herz, sondern dass sie es tatsächlich tun. Es geht um ein gottgefälliges Tun. John MacArthur schreibt, für solche Kulturen ist es normal, instinktiv Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Mitleid und Güte gegen anderen gegenüber zu schätzen. Dadurch zeigen sie, dass das Gesetz Gottes in ihre Herzen geschrieben ist. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Mitleid, Güte. Oder vielleicht findet sich in vielen Kulturen, dass man sich um Kranke und Alte kümmert. dass man die Eltern ehrt, dass man Ehebruch verurteilt. Wir finden in so mancher heidnischen Kultur, im Großen wie im Kleinen, dass sie tatsächlich so manches Gute tun. Wenn das nicht der Fall wäre, wie würden Menschen zusammen leben können? Dann wäre die Menschheit längst untergegangen, jetzt rein menschlich gesehen. Nein, Gott hat das in die Herzen gelegt und sie tun es. Das ist mir aufgefallen schon bei Kain, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 4. Der Kain wusste gar wohl, was gut und böse ist. Wusste Kain nicht, dass er seinen Bruder nicht töten soll? Natürlich wusste er, dass er seinen Bruder nicht töten soll. Woher wusste er es? Ich glaube, der Wert menschlichen Lebens ist auch so etwas, was uns ins Herz gelegt ist. Und dann heißt es in 1. Mose 4, Vers 7, da spricht Gott, ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Woher wusste er denn, was Sünde ist? Wie konnte die vor der Tür lauern? Lange, 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 bevor das Gesetz des Mose gegeben wurde. Ganz einfach, Gott hat es in sein Herz gegeben, was nicht gut ist. Die Eifersucht auf seinen Bruder, der Hass auf seinen Bruder und so weiter. Alles Punkte, die offenbar ins Herz gegeben sind. Wenn du fromm bist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du dich nach ihm ausrichtest, dann kannst du frei den Blick erheben, heißt es hier. Schon ganz am Anfang der Menschheit. Und wenn nicht, dann lauert die Sünde wie ein Raubtier. Das Bild ist tatsächlich so ein sprungbereiter Löwe, der sich jetzt auf dich stürzt. Dann lauert die Sünde oft vor der Tür. Du aber sei Herr über sie. Ganz am Anfang der Menschheit. Das ist bei jedem Menschen so. Ohne Gott sind wir einfach ausgeliefert. Was genau ist jetzt ins Herz geschrieben? Da steht ja, sie tun von Natur, was das Gesetz fordert. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Was genau ist nun ins Herz geschrieben? Einfache Antwort, ich weiß es nicht. Da haben sich schon so viele Gedanken gemacht. Manche sagen, die 10 Gebote ins Herz geschrieben. Vielleicht, vielleicht. Andere sagen, nein, schon Gebote, die bei Noah auftauchen, ganz am Anfang der Gebiete, der Bibel und so weiter. Es gibt da einige Meinungen. Hier geht es nicht darum, dass wir feststellen könnten, ganz genau, erstens, zweitens, drittens, das ins Herz geschrieben, sondern hier ist die Rede vom Tun. Ihr Tun zeigt, dass ihnen etwas ins Herz geschrieben ist. Also, das, was Menschen, die Gottes Wort nicht kennen, von Natur aus tun und mit dem Wort Gottes übereinstimmt, das ist offenbar das, was ins Herz geschrieben ist. Ist doch eigentlich wunderbar. Gott hat den Menschen so viel Gutes ins Herz geschrieben. Warum machen wir es nicht einfach? Da müsste doch eigentlich Leben gelingen, oder? Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, zu ihm passend. Das heißt, wir haben Ewigkeit ins Herz, haben wir gesagt. Wir haben ein Gefühl für Heiligkeit. Wir wissen, wie groß und wunderbar Gott ist. Wir haben offenbar auch einen ethischen Maßstab. Aber wir tun es nicht. Irgendwo ist das durch die Sünde verdeckt. Verdorben, verdreht. Es gibt kaum eine Stelle, wo ich mehr merke, dass jeder Mensch Jesus braucht. Und wie sehr jeder Mensch Jesus braucht. Wie man quasi in die Arme Jesu getrieben wird, Denn bei allem, was Gott in uns Gutes hineingelegt hat, wir schaffen es nicht, es zu tun. Zumindest nicht in Vollendung. Wie sehr brauchen wir Menschen Jesus? Und was hat Jesus Großes getan? Er könnte doch sagen, das Projekt ist gescheitert. Ich habe doch alles gemacht. Erst schaffe ich den Menschen so, lege ihm noch was ins Herz, Ewigkeit, ethischer Maßstab, Gespür für mich und so weiter. Und dann gebe ich ihm noch das Gesetz des Mose. Dann gebe ich ihm das ganze Alte Testament. Und dann begegne ich dem Menschen immer wieder. Und warum hat Jesus nicht aufgegeben? Warum hat Gott nicht aufgegeben, hat gesagt, das hat keinen Sinn? Wie sehr liebt uns eigentlich Gott? Wie sehr liebt uns Gott? Ich bin froh, dass Jesus nicht aufgegeben hat, sondern sagt, ich werde Mensch. Ich gehe ans Kreuz. Ich erlöse diese Menschheit. Darum wird es im Römerbrief weiter gehen. Kommen wir nochmal zu Vers 15. Da ist ein Stichwort, ein letztes Stichwort für heute Morgen. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder entschuldigen. Gewissen. Es gibt auch wieder so viele Abhandlungen, was eigentlich das Gewissen ist. Auf alle Fälle ist etwas, was in uns drin ist. Da sind wir uns einig. Es ist uns offenbar eingepflanzt. Es beurteilt, nicht nur verurteilt, sondern erstmal beurteilt. Das, was wir tun, das, was wir denken, was wir an Ansichten haben, was wir Pläne wir machen und so weiter. Das Gewissen gibt uns eine Einschätzung. Entweder das Gewissen stimmt zu, oder es lehnt etwas ab. Zum einen ist das Gewissen ein Bewusstsein dafür, was richtig oder falsch ist. Zum anderen ist es aber auch die Fähigkeit, Gottes Gebote anzuwenden. Genügt ja nicht, die Gebote zu kennen, sondern ich möchte sie ja auch auf mein Leben anwenden. Und dann schlägt das Gewissen manchmal Alarm und manchmal stimmt es zu. Mir ist wichtig geworden, dass das Gewissen noch nicht ein Maßstab an sich ist. Heute sagt man normalerweise, das Gewissen ist ein Maßstab. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Das Gewissen hat keinen Maßstab in sich, sondern das Gewissen, auch vom Wort her, ist vergleicht. Es vergleicht. Es braucht einen Maßstab. Was ist der Maßstab? Hier ganz eindeutig in der Bibel, das Gesetz Gottes. Nur das Gesetz Gottes kann uns sagen, was heilig, gerecht und gut ist in unserem Leben. Und wir brauchen deshalb dieses Gesetz Gottes. Ich habe hier geschrieben, das Gewissen müssen wir am Gesetz Gottes schärfen. Schärfen. Den Ausdruck haben wir in unserer Sprache, das Gewissen schärfen. Ja, das muss geschärft werden an diesem Maßstab. Je mehr ich diesen Maßstab kennenlerne und vor allem auch je mehr ich lerne, diesen Maßstab anzuwenden auf das Leben, je mehr wird das Gewissen geschärft. Ist logisch, oder? Wenn Gott diesen Maßstab in uns gegeben hat, und wenn Gott ihn uns dann aber auch noch schriftlich in viel erweiterter Form und viel deutlicherer Form gibt, dann haben wir diesen Maßstab und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich möchte mehr und mehr lernen, dass mein Gewissen schlägt für Gott und sein Gesetz. Das ist mit dem Richtigen vergleicht. Jeder von uns ist geprägt von vielem, was in unserer Gesellschaft gilt oder nicht gilt. Jeder von uns ist geprägt von dem, was er in seiner Kindheit und Familie gelernt hat oder was abgelehnt worden ist und so weiter und so fort. Aber nicht, und das prägt unser Gewissen mit, weil das sind alles Maßstäbe. Aber sind es richtige Maßstäbe? Manches davon ist sehr, sehr gut, was wir aus unserer Familie haben, was wir aus unserer Gesellschaft haben und so weiter. Aber es muss alles an dem Maßstab geprüft werden. Was ist, wenn ich dieses Gewissen immer wieder zum Schweigen bringe? Ich wäre sehr froh, euch fragen zu können, ob ihr das, ihr kennt das sicherlich nicht, oder? Leider kennt das jeder von uns. Man bringt das Gewissen zum Schweigen. Das stört ja auch, oder? Es lässt dich. Lästig. So wie die rote Lampe vorne am Auto lästig ist, wenn Öl zu Ende ist oder die Temperatur nach oben schießt. Das ist sehr, sehr lästig, wenn du irgendwo hinfahren willst. Nervt. Es passiert mit uns ganz genau dasselbe, wenn wir unser Gewissen zum Schweigen bringen, wie wenn wir diese rote Lampe nicht beachten. Der Motor geht kaputt. Ist ein teurer Spaß beim Auto, ist überhaupt kein Spaß bei uns selbst. Denn wir gehen kaputt. Gott in seiner Liebe hat uns dieses Gewissen gegeben, um zu prüfen. Und er hat uns den Maßstab gegeben. Wir sind privilegiert. Ist euch das bewusst, die wir hier heute Morgen sind? Wir haben ein Riesenprivileg, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Wir haben noch ein Riesenprivileg, einen Vorzug, dass Gott uns persönlich begegnet ist. Das ist wunderbar. Gott gibt Möglichkeiten, entsprechend nutzen wir sie doch. Ich komme zum Schluss mit einem einzigen Vers. Da heißt es, unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Lasst uns beten. Herr Jesus, das ist wirklich ein Trost, ein gutes Gewissen zu haben, das dann schlägt, wenn etwas unordentlich läuft in meinem Leben, etwas falsch ist nach deinem Wort und das dann ruhig ist, wenn ich mit dir im Einklang bin. Das ist doch wunderbar. Danke, dass du unser Herr und Heiland bist. Danke, dass du derjenige bist, der auch unser Gewissen prägen kann. Danke, dass du derjenige bist, der uns auch das Gesetz gegeben hat. Gute Lebensregeln. Und danke, dass du derjenige bist, der uns heiligt und das in unserem Leben umsetzt. Und nur so geht es. Danke, dass du unser Herr und Heiland bist. Amen.